Hallo miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Abend, wo es um digitale Souveränität geht. Anlässlich vom 175. Jubiläum unserer Bundesverfassung hat das Zentrum Karl der Grosse jetzt in den letzten Wochen immer wieder Events zum Thema Souveränität durchgeführt. Und wir haben uns natürlich extrem gefreut, dass die Digitalgesellschaft den Digitalfokus übernehmen auf das Thema. Heute Abend geht es, wie gesagt, um digitale Souveränität. Das Thema digitale Souveränität kommt immer wieder auf, vor allem wenn es darum geht, um mächtige internationale Grosskonzerne, wo man das Gefühl hat, dass die, vor allem wenn es um digitale Macht geht, uns immer mehr einschränken. Trotzdem ist es aber oft auch nicht so ganz klar, was die Idee digitale Souveränität eigentlich bedeutet, was sich alles wie so ein bisschen unter dem Deckmantel verbirgt. Und darum freuen wir uns extrem, dass wir heute von einem Experten werden hören, der sogar ein Pamphlet zu dem oder ein Manifest zu dem erstellt hat. Ich bin Roberta Fischli und jetzt übergebe ich meinen Kollegen Dani.
Merci vielmals. Wenn es euch nicht hört, würde ich gerne auf Hochdeutsch weiterfahren, da wir das auch aufzeichnen und es vielleicht jemand aus Deutschland oder aus der Westschweiz nachschaut oder live schaut. Dann wären wir auch beim ersten Punkt hier. Der erste Teil für etwa eine Stunde, der aus einer Einführung ins Thema von unserem Experten besteht und dann der Diskussion, der wird aufgezeichnet und gestreamt. Falls ihr euch in diesem Teil bereits in die Diskussion einschalten wollt, dürft ihr das, selbstverständlich. Aber ihr müsst euch bewusst sein, es wird mitgehört. Wir sind nicht ganz unter uns. So, nach etwa einer Stunde verabschieden wir uns vom Stream-Publikum und dann seien wir vielleicht ein bisschen freier oder auf jeden Fall unter uns und wir wissen, wer alles mithört. Kurz möchte ich mich noch bei unseren Partnern bedanken. Das ist einerseits das Debattierhaus Karl der Große, hier wo wir sind, die uns den Raum und die Infrastruktur hier zur Verfügung stellen. Dann haben wir eine Partnerschaft mit der WOTS, die unter anderem auch das Inserat für heute publiziert. Und ein herzliches Dankeschön an das C3VOC, das Video Operations Center vom Chaos Computer Club Deutschland, die Server für das Streaming und auch die Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Nun zum eigentlich Interessanten, das ist unser Gast, Gerhard André hier. Er ist, wie sagen wir jetzt mal, der Transparenz halber, wie Roberto und ich auch, sind wir alles Mitglied der digitalen Gesellschaft. Aber Gerhard ist noch viel mehr. Er ist zum Beispiel auch Nationalrat für den Kanton Freiburg, sagt man, für den Kanton? Oder aus dem Kanton Freiburg für die Grüne Partei. Er kennt also sehr gut die politische Sicht der Dinge. Er ist aber nicht nur Politiker, sondern er kennt auch die wirtschaftliche Sicht der ganzen Digitalisierungsgeschichte, weil er ist auch noch Unternehmer und hat dort unter anderem die Digitalagentur Lieb mitgegründet. Und selbstverständlich ist er natürlich auch Privatperson, er kennt also auch ja, die persönliche Sicht auf die ganze Digitalisierung. Er bringt verschiedene Hüte, verschiedene Ansichten mit. Ich bin sehr gespannt, was du uns zum Thema digitale Souveränität zu erzählen hast. Und ich glaube, wir lassen jetzt dich sprechen. Kommt besser, als wenn ihr reden.
Ja.
Herzlich willkommen. Ein kleiner Applaus für dich.
Ach schon.
Ja, ja. Ein bisschen Vorschusslorbeeren.
Den habe ich jetzt günstig bekommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, heute Abend bei euch zu sein. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier der Experte bin oder vielleicht doch eher der Politiker. Ihr werdet das dann nachher ein bisschen entscheiden können. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, die ich schon einmal gehalten habe. Ich habe sie für heute Abend etwas angepasst und sie hat so ein bisschen, sagen wir, eine behördliche, eine politische natürlich Schlagseite. Vielleicht werden wir dann in der Diskussion dann auch ein bisschen noch gesellschaftspolitische Themen eher ansprechen. Auf der anderen Seite, es überlappt sich auch ein bisschen alles. Gut, ich werde versuchen, jetzt ein bisschen riskant laut zu denken. Ich werde mich diesem Thema der digitalen Souveränität ein bisschen versuchen anzunähern, im Wissen, dass es eigentlich sehr schwierig ist zu definieren, dass es nicht ganz einfach ist, was man daraus für Schlüsse ziehen soll. Ich stolpere einfach mal in das Thema rein und ihr schaut dann, was davon irgendwie nützlich ist für Gedanken, die ihr vielleicht selber dann machen wollt oder sowieso schon habt. Beginnen wir aber vielleicht mal ein bisschen hinten, woher kommen wir? Also ich meine, in diesem Publikum wird es mir ein bisschen geschmuch, ihr seid sicher alle super duper informiert und kennt natürlich die Geschichte des Internets. Ich habe trotzdem ein paar Slides mitgenommen, die ich spannend finde. Wow, oh, da geht alles von selber, Moment. Ist vielleicht dieses Teil doch nicht so gescheit. Das scheint besser zu gehen. Gut, wenn wir mal so ein bisschen zurückschauen, wie hat das Internet so ein bisschen das Licht des Tages gesehen, die ersten Jahre, und vielleicht erinnern sich einige von euch an solche Screens, CompuServe, das war so eine Marke damals, also es war eigentlich das Publikumsinternet war eigentlich zuerst ein bisschen ein verkommerzialisiertes, das die große Bevölkerung da erreicht hat. Also es gab so diese Gatekeeper, aber schon relativ schnell ist da dieses erste freie, eben publikumsweit und nicht nur für die Nerds zugängliche Internet entstanden, und da sind da so diese Websites, also es gibt viele, die immer noch so aussehen, aber das ist jetzt meine Freiburger Nachrichten-Webseite aus den Ende 90er Jahre. Also wir haben da entdeckt ein Internet, wo man gut was recherchieren konnte, was nachlesen konnte. Und dann gab es plötzlich sogar eine Suche, die was Gescheites ausgegeben hat. Ich finde immer noch lustig, ich mag mich nicht erinnern, was der Linux-Search-Button gemacht hat, aber da gab es auf der Landingpage bei Google eine Linux-Suche. Ich finde es lustig, dass das da war, aber ich mag mich nicht erinnern, was es getan hat. Auf jeden Fall sind wir da dann in diese fantastischen Venture-Vorstellungen geschlittert. Es gab eine gigantische Erwartungshaltung an dieses Internet, und da war dann diese Dotcom-Bubble, ich habe hier rausgenommen, irgendwelche Venture-Investments in diese Industrie, zum ein bisschen illustrieren, wie das da irgendwie zusammengebrochen ist in den Nullerjahren. Also ganz erste Gehversuche, Kinderkrankheiten. Und dann ist so ein bisschen das Web 2.0 gekommen, das Mitmach-Web. Ich finde, eines der fantastischsten Mitmach-Webs von allen ist immer noch Wikipedia. Plötzlich hatten Webseiten Schreibrechte. Ich durfte plötzlich irgendetwas machen auf Webseiten. Also die Funktionalität und das Miteinander Dinge kreieren wurde plötzlich ganz einfach und greifbar direkt über Websites. Dann hat man begonnen, irgendwelche sozialen Beziehungen aufzubauen. Und jetzt gibt es dann relativ schnell vorwärts. Also wenn ich mich erinnere, ich habe begonnen so mit Entwickeln und mit der Firma wirklich Anfang Nullerjahren. Das war so nach eben diesem Crash hier. Und ich hatte dann den Eindruck, ja, aber das Internet, das ist eine coole Sache. Die haben jetzt alle geträumt, aber das geht jetzt weiter, weil das Internet ist eine gute Sache. Das wird jetzt einfach ein Gewerbe wie andere auch. Aber was ich da tatsächlich überhaupt nicht antizipiert vorausgesehen habe, war, was dann eben passiert ist mit Facebook und dann vor allem 2007 nicht so sehr wegen dem Gerät. Das wisst ihr alle, was das ausgelöst hat, aber vor allem wegen den App Stores. Weil plötzlich gab es Orte, wo man digitale Güter ganz einfach handeln, verkaufen konnte, und irgendwie war das alles ist nur ein Link entfernt, irgendwie verschwunden hin in irgendwelche abgekapselten Märkte. Also sogar die Märkte wurden privatisiert. Nicht nur was verkauft, gehandelt wurde, sondern der Marktplatz als solches wurde privatisiert. Apple bestimmt, was in App Store passiert. Amazon bestimmt, was auf Amazon passiert. Also der Marktplatz wurde privatisiert. Und eigentlich ist das ein bisschen der Ausdruck davon, dass die Plattformen, die Konzerne eine Monetarisierungsmöglichkeit gesucht haben, wie kriegen wir jetzt irgendwie das Geld zurück, oder? Die ersten paar Jahre hat man einfach reingebuttert, insbesondere bei Facebook, und irgendwann mal war ja da die Frage, wie machen wir jetzt hier Geld? Und was dann geschehen ist, das habt ihr alle mitbekommen, erleiden wir heute, und diese Monopolisierungstendenz, also dass einige wenige einfach dieses the winner takes it all, dass das übernommen hat, ist am fast eindrücklichsten zu zeigen an dieser Tabelle. Ich weiß nicht, ob ihr diese Wikipedia-Page kennt, The Trillion Dollar Companies. Also Firmen, die es in ihrer Existenz geschafft haben, ist Trillion auch eine Trillion auf Deutsch? Was ist das? What's a Trillion? Was sind 1000 Milliarden? Eine Billion. Eine Billion. Eine Billion Marktkapitalisierung erreicht haben. Und wenn ihr euch diese Liste anschaut, da seht ihr ein bisschen Big Oil, logisch, und der Rest innerhalb kürzester Zeit nur amerikanische Tech-Konzerne. Nvidia ist ja da jetzt noch neu dazugekommen wegen KI und was weiß ich. Ich meine, Apple hat 2022 3000 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung erreicht. Ich meine, das muss man sich mal plastisch vorstellen. Das Bruttoinlandprodukt von Frankreich sind, glaube ich, etwa 2600 Milliarden Dollar. Das heißt, die ganze französische Volkswirtschaft kann ein Jahr lang Mehrwert erarbeiten und kommt nicht an den Wert eines einzelnen Unternehmens. Ich finde das einfach skandalös. Das ist the winner takes it all, das ist Monopolbildung. Wir haben ein Oligopol, das, wie ich finde, uns wirklich, wirklich Sorgen machen müsste, aus wettbewerbsrechtlicher Perspektive, aber eben auch aus Souveränitätsperspektive, weil die Wahl wird dann plötzlich ganz, ganz klein. Damit haben wir geschaffen, über die letzten, natürlich vor allem das letzte Jahrzehnt, diese effektivste Überwachungs- und Gesellschaftsmanipulationsmaschine aller Zeiten. Also ich brauche da ziemliche Gigantismen, aber ich glaube, das darf man einfach mit Fug und Recht behaupten. Ihr kennt sicher diesen Begriff des Überwachungskapitalismus. Dieses Buch hat da ziemliche Furore gemacht und das illustriert eben diese Mechaniken, wie dieses Extraktionsmodell, dieses digitale Extraktionsmodell uns eigentlich letztlich die Selbstbestimmung raubt und einfach extrahiert ein Maximum an unserer Aufmerksamkeit und uns letztlich eben auch manipuliert. Und ich halte das für höchst unsouverän, weil Souveränität bedeutet ja, eine Wahlfreiheit zu haben, die Möglichkeit zu haben, sich zu entscheiden für oder gegen etwas und nicht irgendwie quasi ausgeliefert sein zu müssen an eben solche Geschäftsmodelle. Die Konsequenz, ich brauche wieder ein deftiges Wort, ist so ein bisschen eine neue Art Kolonialismus, 2.0 würde ich das jetzt nennen. Also wir sind so in der Mangel von der amerikanischen Plattformökonomie und von der anderen Seite her die chinesische Netzwerktechnologie. Also ohne die Chips und die ganze Netzwerktechnologie aus China, Taiwan etc. und die Plattformen aus der USA ist das aktuell existierende, kommerzielle, alltäglich benutzte Internet ziemlich leer ohne die beiden. Was eben aber bedeutet, dass dazwischen relativ wenig da ist und das ist höchstgradig unangenehm. Jetzt, was bedeutet das für die Schweiz? Wir sind da mittendrin in diesem Sandwich, zusammen mit der EU und vielleicht, bevor wir schauen, was die Schweiz in der Schweiz tun kann, mal den Blick nach außen. Die EU betreibt ein bisschen das Heavy Lifting. Man kann der EU unterstellen, dass sie vielleicht irgendwie weitsichtiger sein müsste und gar nicht erst in eine solche Situation geraten sollte. Aber es kollidieren hier halt auch Kulturräume und wie soll ich sagen, Geschäftspraktiken, die in den USA halt grundsätzlich andere sind und kulturell als sie in Europa sind. Aber wir kommen da zusammen mit den europäischen Ländern ein bisschen unter Druck. Die EU bietet den Konzernen die Stirn, angefangen schon vor einer Weile mit dem GDPR, der Datenschutzgrundverordnung, Dingen wie den Digital Services Act, Digital Markets Act, vielleicht noch kurz, was die so ungefähr wollen. Der Markets Act, ich hoffe, ich habe sie nicht vertauscht, der Markets Act, der eher diese Gatekeeping, diese Monopolstellung etwas zivilisieren will, um eben mehr Wahlfreiheit zu geben und vieles mehr. Und das andere, der Services Act, besserer Schutz der Individuen, mehr Transparenz über die Algorithmen, mehr Transparenz darüber, was mit meinen Daten passiert. Und die Plattformen werden etwas stärker in die Verantwortung genommen. Und wir in der Schweiz haben davon natürlich immer ein bisschen die Windschatteneffekte, positiv wie negativ natürlich. Aber zumindest finde ich richtig, dass sich die EU da ein bisschen auflehnt, weil aus einer Souveränitätsperspektive das eben gefährlich werden kann, wenn man keine Selbstbestimmung mehr hat. Es gibt noch viele andere Acts, noch der Chips Act, der Data Act und was weiß ich was alles für Acts. Aber eigentlich ist es Industriepolitik, wie man das in der Luftfahrt gemacht hat. Ich habe das in den Recherchen ist mir das erst, ich wusste das nicht, ich kannte die Geschichte von Airbus nicht, aber Airbus war die Antwort auf Boeing. Es gab einen großen Hersteller für militärische, zivile Flugzeuge, das war Boeing. Und das war eine unhaltbare Situation für Europa. Und Europa hat sich zusammengerauft und gesagt, wir machen jetzt hier eine Alternative. Wir können nicht uns dermaßen ausliefern, ein einziger Anbieter in den USA, ein US-amerikanisches Unternehmen. Und ich würde jetzt mal behaupten, Europa versucht das ein bisschen jetzt im Digitalen. Also es geht um knallharte Industriepolitik. Wo werden die Chips gebaut, wo werden die Chips designt, wo werden sie produziert, etc. Europa will mehr Kontrolle, will mehr Souveränität und zeigt jetzt auch die Muskeln. Wie gesagt, was man im Detail davon halten kann, das kann man sich sicher vortrefflich darüber streiten. Aber ich glaube, in den großen Linien passiert das momentan. Und ich muss ehrlich sagen, als Bürger in der Mitte dieses Europa, bin ich nicht unglücklich, dass diese Überlegungen gemacht werden und tatsächliche Alternativen gebaut werden. Ich beende mal hier, aber ihr könnt euch ein bisschen vorstellen, zumindest wie ich das einordne, was die EU macht. Was ich jetzt einfach frustrierend finde im Zusammenhang mit dem, was wir aus Europa bekommen, oder? Die Schweiz gefällt sich darin zu kritisieren, was die EU macht, oder? Im Moment die KI-Regulierung, das findet man alles immer ganz schlecht, was die machen, und diese komischen Bürokraten in Brüssel und die Deutschen haben sowieso keine Ahnung. Also man gefällt sich bestens darin, schlecht zu finden, was die anderen machen, und man beobachtet, der Bundesrat beobachtet, er beobachtet die Situation. Und dann, was passiert? Die Schweiz hat nichts gemacht und in voller Souveränität darf sie nachvollziehen, was andere für uns entschieden haben. Ich finde das wenig ambitiös, ich finde das fast ein bisschen billig. Ich möchte, dass wir stärker auch mitreden, wo das hingehen soll mit der Digitalpolitik in Europa, weshalb ich natürlich ein vitales Interesse habe an wirklich intakten Beziehungen zu der EU. Ich finde, wir sollten uns mehr einbringen. Wir hätten durchaus die Hirne, die da das eine oder andere beisteuern könnte. Aber eben dazu braucht es auch etwas den politischen Willen und den spüre ich halt schon nicht. Gut, jetzt für die Schweiz. Wenn ich jetzt von der großen Stratosphäre Industriepolitik komme, mal so ein bisschen bottom-up. Was können wir denn tun in der Schweiz? Wir können Dinge tun, wie mal überlegen, wie das mit diesen Datenspeicherungen, wie das genau aussieht. Auch Datensicherheit ist auch eine Frage von Souveränität, weil wenn meine Daten nicht sicher sind, dann habe ich auch einen Mangel an Souveränität. Also die Frage, wie gehen wir mit Daten um, wo liegen die, müssen die an einem Ort, in einem Kübel, natürlich mehrfach, aber immer alles an einem Ort gelagert sein oder müssen wir da neue Architekturen entwickeln? Braucht es vielleicht auch mal ein Datenfasten? Oder was wir tun im Moment ist einfach Daten produzieren, produzieren, produzieren. Und ich würde behaupten, dass oft der Nutzen in keinem Verhältnis steht mit dem potenziellen Schaden von all diesen Daten. Also energetisch, aber eben auch gesellschaftlich. Und ich bin jetzt recht glücklich, dass wir in der Schweiz das eine oder andere richtig gemacht haben. Ich komme dann später noch darauf zu sprechen. Dass die Frage, welche Daten sollten wir überhaupt produzieren? Und dann die Dinge, Architekturen, das eben Privacy, Security by Design, Interoperabilität. Interoperabilität bedeutet auch Wahlfreiheit. Ich kann Dinge miteinander kombinieren. Ich bin nicht abhängig von einem Monolith. Transparenz, was für eine Überraschung. Open Source ist hier ganz zentral. Dann auch im Umgang mit der Digitalisierung. Ich meine, Medienkompetenz an den Schulen. Ist lustig, ich habe gerade gestern mit meiner Tochter eine Prüfung gelernt. Das ist noch recht cool. Da war so eine Frage, welche Kriterien wendest du an, um zu um zu beurteilen, ob ein Ranking in einem Online-Job oder so, ob du das brauchen kannst. Ich fand diese Frage super. Meine Tochter ist 13, erste Sek, und sie hat mir dann das erklärt. Da geht auch was. Und da kann man wirklich recht etwas machen. Einfach zu verstehen, wie funktionieren diese Plattformen, wie kommen diese Daten daher, was sind die Interessen dahinter. Ein weiteres, eines meiner Lieblingsthemen, die digitale Fitness der Verwaltung. Das ist eine Kulturfrage, da können wir viel machen und es geht auch einiges. Und dann auch einfach die Branche, wir müssen dazulernen in Kryptographie, Cybersecurity. Ich meine, ich habe auch als Entwickler in den Nullerjahren Cybersecurity sträflich vernachlässigt, weil ich war oft schon froh, wenn der Button auf der Webseite irgendwie reagiert hat und Security dann noch auf 7 verschiedenen Browsern und so. Das war einfach... Wir sind da schon ein bisschen reingeschlittert, weil man einfach diese Themen zu wenig ernst genommen hat. Aber das ist jetzt einfach fertig, definitiv. Cybersecurity, Kryptographie. Aber eben dann, gut, Chipdesign, das ist dann noch ein bisschen eine andere Liga. Aber auch da könnten wir vielleicht etwas beisteuern. Dann in der Beschaffung ist für mich ein zentrales Thema, wenn die öffentliche Hand Geld ausgibt und Software produzieren lässt, muss das ein öffentliches Gut werden und Open Source Communities zeigen bestens, wie das funktioniert. Und das ist eigentlich eine völlig logisch. Das wird auch Gesetz. Ab nächstem Jahr haben wir eine neue gesetzliche Grundlage auf Bundesebene. Wenn der Bund Software entwickeln lässt, muss er das als Open Source publizieren. Dann Interoperabilität, das habe ich vorhin schon gesagt, und eben mehr in Ökosystemen denken und auch lokale Unternehmen, das ist auch so ein etwas, oder? Ich meine, es macht natürlich einen Unterschied, ob man alles irgendwie am anderen Ende des Planeten beschafft oder ob tatsächlich eine lokale Fitness und eine Kapazität auch entsteht, diese Digitalisierung vor Ort beherrschen zu können. Und ich finde, die Schweiz hat ein paar wirklich coole Trümpfe. Ich habe da ein paar nur rausgenommen, völlig zufällig. Eben Proton kennt ihr sicher, Cyan finde ich ein spannendes Routing-Protokoll, das Zeug hat für Routing tatsächlich substanziell zu verbessern. Dann bin ich ein Power-User von der Büroautomationssuite von Infomaniac. Open Source, Schweizer KMUs, wirklich coole Dinge. Wir brauchen mehr davon und sollten vielleicht auch etwas stolzer sein darauf. Und es geht doch, ich habe vorhin gesagt, ein paar Dinge sind in Bern gelaufen, die ich wirklich spannend fand. Und eigentlich so ein bisschen der Schock war die Pandemie. Weil bei der Pandemie war ja das Thema Vertrauen, Transparenz war ein ganz großes. Und die Frage der Datensammlerei bei diesem Contact Tracing, ihr erinnert euch vielleicht noch, da in gewissen Ländern gab es Apps, die waren wirklich haarsträubend schlimm. Und die Schweiz mit den Universitäten und den Beziehungen zu Apple, zu Google, haben es geschafft, dass da Betriebssystem-Updates gemacht wurden, damit ein wirklich State-of-the-Art, High-End, jetzt aus rein technologischer Perspektive, ein Ding rausgekommen ist. Dezentral, datensparsam, sicher bei Design, open by Open Source, alles. Das Gute ist da drin, jetzt mal abgesehen davon, von der Pandemie sprechen wir nicht mehr, aber einfach als Digitalprojekt ist das sehr spannend. Und das war dann auch die Vorlage für das nächste, für das Zertifikat. Das Zertifikat ist Open Source, dezentral, datensparsam, sicher bei Design. Also da sind Dinge passiert und das hilft jetzt, weil in diesem Spirit, in diesem Geiste, muss natürlich jetzt auch die EID daherkommen. Kire, wir haben sehr intensiv an diesem, da ist ein guter Teil von dem Text, ist auch von dir. Das war eine gewichtige Geschichte und die gesetzliche Grundlage, gestern hat Elisabeth Bohm-Schneider, die Bundesrätin, kommuniziert, dass jetzt die gesetzliche Grundlage nach der Vernehmlassung, nach dem ganzen allen Anhören und so, die ist jetzt da, die ist jetzt behandlungsreif und wir werden dieses Gesetz in hoffentlich bälde, wahrscheinlich in der Frühlingssession, dann bearbeiten, verhandeln können und hoffentlich ohne Referendum dann durchwinken. Und da ist alles drin, im Geiste eben Open Source, dezentral, datensparsam, und Private und Privacy und Secure by Design. Und auch bezüglich, habe ich jetzt ein paar Mal davon gesprochen, von der Interoperabilität, auch da geht einiges. Das war meine allererste Motion. Also eine Motion bedeutet, der Bundesrat muss jetzt eine gesetzliche Grundlage schaffen, muss jetzt handeln. Und hier, das war mein erstes Thema, das ich durchs Parlament gekriegt habe, dass der Bund eine API-First-Strategie fahren muss. Das heißt, wenn er etwas digitalisiert, eigentlich als allererstes schauen muss, dass er eine offene Schnittstelle hat, die offene Standards respektiert, damit man mit diesen Dingen interagieren kann, weil mit Dingen interagieren können auf selbstbestimmte Weise ist immer ein Zugewinn an Souveränität. Dann das Thema Cybersicherheit habe ich vorhin angesprochen. Wenn die Dinge nicht sicher sind und man sich nicht darauf verlassen kann oder dauernd irgendwelchen Gefahren ausgesetzt ist, das ist auch ein Mangel an Souveränität. Da haben wir jetzt ein bisschen die Schrauben angezogen. Wir haben beispielsweise jetzt für kritische Infrastrukturen in der Schweiz eine Meldepflicht. Wenn Sie eine Attacke haben, müssen Sie das melden. Man muss das wissen, man muss zusammen besser werden. Die Fehlerkultur rund um eben Sicherheitsprobleme, um Attacken, damit man gemeinsam besser wird. Auch das ein Zugewinn eben an Selbstbestimmung. Und jetzt haben wir dieses MBAG, das ist ein ganz... Dieses Gesetz ist eine coole Geschichte, weil als das gekommen ist, war das etwas komplett anders. Wir haben das komplett umgedreht in das, was wir wollten, ein bisschen subversiv. Jetzt ist da drin die gesetzliche Grundlage, dass, wie gesagt, wenn der Bund Software bestellt, bauen lässt, muss die Open Source sein. Open Data wird zum Standard, da kann man sich nicht mehr einfach rausquatschen und auch APIs kommen hier wiederum vor, respektive die Frage der Schnittstellen. Und Dinge wie Sandboxes, dass man ein Pilotprojekt machen kann, obwohl man noch keine gesetzliche Grundlage hat. Etwas, das man in der normalen Welt einfach so kann, hat der Bund bis jetzt nicht machen dürfen. Also in einem Sandkasten mal üben gehen. Oder? Das sind alles Dinge, die uns eigentlich fitter machen sollten. Und eben immer, und das ist das, was mich stark leitet, dieser Gemeinwohlcharakter. Wenn die Politik, wenn öffentliches Geld irgendwie in die Finger genommen wird, dann muss das einfach einem Common Good, einem Open Source, einem Gemeingut-Charakter folgen. Und das, denke ich, das kommt jetzt langsam auch auf gesetzlicher Ebene. Und dann noch die ganze Frage des Blechs, jetzt mal aus der Perspektive der Verwaltung, der Behörden. Wo laufen all diese Tools? Ihr könnt euch vielleicht erinnern, das war, glaube ich, vor 2 Jahren oder was? Ich glaube, 2 Jahre oder schon 2,5 Jahre. Gab es doch die große Schlagzeile, dass der Bund jetzt irgendwie seine Daten mit Alibaba quasi bei den Chinesen in der Cloud-Infrastruktur bearbeiten will, was damals nicht ganz stimmte, schon damals nicht, aber die Polemik war natürlich groß. Der Bund hat publiziert, dass er Hyperscaler, also die Microsoft Azure Cloud, die irgendwie die Googles und Oracles und wie sie alle heißen und Amazons, der Bund hat dort Leistungen beschafft für Cloud-Services, weil das ist ja schick, das müssen wir ja heute brauchen können und das ist doch super. Und der Aufschrei war eben groß, weil die Leute gefunden haben, ja, aber Moment mal, also ich könnte ja nicht mit unseren Daten und so. Und dann ist Das war eigentlich eine gute Geschichte, ist das so gelaufen, weil das hat die Verwaltung dazu gebracht und sie auch etwas gezwungen, sich wirklich zu überlegen, wie ist jetzt das genau mit dieser Cloud und was ist überhaupt eine Cloud und wer besitzt die und wer betreibt die und was ist die Hoheit. Was rausgekommen ist, ist eine Hybrid-Cloud-Strategie, wie sie das nennen. Und das Spannende ist der dritte Pfeiler davon. Das ist die Private Cloud On-Prem. Das hat der Bund erfunden. Diesen Namen wird wahrscheinlich dann irgendwann die Swiss Government Cloud. Und das ist eigentlich das Gegenstück zum Hyperscaler. Also dieses Teil soll hingestellt werden, damit behördliche Daten, sensitive Daten, die die Schweiz nicht verlassen dürfen, die der Bund selber die Hoheit behalten muss, dafür wird er sich eine Cloud-Infrastruktur aufbauen, wo gewisse Elemente, die sind schon da. Und da wird wie das Gegenstück sein. Das werden nur Firmen bauen dürfen, wo die Schweiz die Hoheit drauf hat, in der Jurisdiktion, also dass der Durchgriff möglich ist. Es muss alles Open Source sein, damit keine Abhängigkeiten da sind, von denen man nicht irgendwie wegkommt. Also das ist wie das Gegenstück zu dem. Und ich finde, mit dem kann ich leben, weil irgendwelche Swiss-Topo-Karten oder Swiss-Meteo- was weiß ich, Grafiken, die sowieso Open Data sind, das stört mich jetzt persönlich nicht so wahnsinnig, wenn das irgendwie eine Azure Cloud oder sonst Amazon, irgendjemand raus spritzt, weil das sind offene Daten, das tut mir ein bisschen weniger weh. Aber wenn wir eben auf der anderen Seite das komplementäre Stück haben, dann macht uns das wirklich ziemlich viel selbstbestimmter und da setze ich wirklich sehr, sehr große Hoffnungen drauf und investiere auch ziemlich meiner Überzeugungskraft, wenn sie denn funktioniert, um das eben zu machen, damit wir in dieser Swiss Government Cloud, also im Moment heißt das ganze Swiss Government Cloud, aber wahrscheinlich wird es dann vielleicht irgendwann mal nur dieser dritte Pfeiler sein. Und ich möchte eben, dass diese Plattform dann auch das, wie soll ich sagen, die Hardware, die Cloud-Infrastruktur wird, nicht nur für den Bund, für die verschiedenen Departemente, sondern eben auch für Kantone und Gemeinden, die das wollen. Die Westschweizer Kantone haben schon gesagt, wir wollen das unbedingt, weil wir können diese Probleme nicht lösen mit Google und Microsoft, das ist alles viel zu kompliziert. Die wollen das unbedingt und ich fände cool, wenn ihr da wirklich ein bisschen Dynamik reinkommt. Auch internationale Organisationen, ich meine, die UNO ist in der Schweiz, wir haben ein IKRK in der Schweiz, das gehackt wurde, das ist ein sehr problematischer Fall. Also die internationalen Organisationen sind attraktive Cyber-Attacken-Ziele, weil es höchst politisch dann schnell sein kann. Und da wünsche ich mir schon, dass wir in der Schweiz tatsächlich einen Beitrag leisten können. Also die Taube auf dem Dach ist ein großer Anspruch, aber ich glaube, das ist durchaus möglich, was da angedacht ist. Gut, jetzt gibt es ein paar Stolpersteine. Ein Stolperstein, die Schweizerische Bundesverfassung. Ihr erinnert euch an die Fax-Geschichte mit dem BAG. Aber die Geschichte war immer verkehrt rum erzählt. Weil es ist nicht so, dass das BAG darauf gewartet hat, dass sie Faxe geschickt bekommen. Nein, das Problem war, das BAG durfte den Kantonen nicht vorschreiben, welchen Kanal sie verwenden müssen. So rum ist's. Das BAG musste ein Fax hinstellen, weil die Gesundheitsbranche Faxe verschickt. Und das ist ein verfassungstechnisches Problem. In der Schweiz wird die Macht von oben nach unten verteilt und die Kantone mögen es nicht verputzen auf Schweizerdeutsch, wenn der Bund irgendwo etwas mehr Macht an sich reißt. Und wenn er sagt, ich will von euch, dass ihr ein Standardprotokoll verwendet, dass wir, der Bund, sagen, welches das ist, dann sagen die Kantone, nein, das ist unsere Hoheit. Und das ist ein Verfassungsproblem. Also Digitalisierung in der Schweiz ist oft auch ein Verfassungsproblem und ein Machtverhältnisproblem. Im MBAG, das Gesetz, das ich euch vorhin gezeigt habe, da hat man das versucht, wenn Kantone Bundesrecht anwenden, umsetzen, sollen sie diese Standards berücksichtigen. Nicht mal das ist durchgekommen. Also die Kantone wollen sich nichts vorschreiben lassen und ganz sicher ist am Schluss das BAG schuld, dass das Fax betreibt. Das ist der andere Weg rum. Ein anderer Stolperstein. Diese Geschichte mit dieser Vorstellung, dass der Bund die Dinge nicht selber tun soll und die Privatwirtschaft machen lassen soll. Das ist in vielen Fällen, mag das absolut richtig sein, aber wenn man keinen Wettbewerb hat und keine Innovation und keine günstigen Preise, wie beispielsweise einer Firma Explain, die einfach den Fuß reinbekommen hat in der Verwaltung und es eigentlich gar keine Konkurrenz mehr gab und man konnte gar nicht mehr raus. Solche Konstrukte müssen wir echt, echt vermeiden. Der Bund muss gewisse Dinge selber machen können, in eigener Hoheit, natürlich mit Beitrag von anderen Firmen, das darf es durchaus sein, aber solche Konstrukte, die sind brandgefährlich, haben wir ja hier dann auch gesehen, was rausgekommen ist. Und das finde ich auch einen Stolperstein. Ein nächster Stolperstein ist Karin. Finanzen werden in den nächsten Jahren ein Riesending, also man wird irgendwie versuchen, überall irgendwie die Kosten runterzubringen und das hilft dann auch nicht irgendwie unseren Staat, unsere eigene Digitalisierung irgendwie in richtig umzusetzen und das wird sehr schmerzhaft sein in den nächsten Jahren. Und was auch etwas ist, das einfach nervt, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wir haben jetzt ein Bundesamt für Cybersicherheit, seit kurzem. Und seit noch etwas kürzerem haben wir ein Staatssekretariat für Sicherheit. Und jetzt haben die das schon geschafft, innerhalb von Monaten einen Sturm zu haben. Oder damit das neue Staatssekretariat für Sicherheit etwas zu tun hat, hat man schon vom neuen Bundesamt für Cybersecurity, die das noch gar nicht in Kraft ist, schon Zeugs wieder rübergenommen. Also man veranstaltet in Bern ab und an einfach auch Chaos, unnötig Chaos. Und es wird nicht mehr lesbar. Was wollen wir hier überhaupt? Also so ein bisschen dieses Visionäre, wo die Schweiz hinwollen will mit ihrer Digitalisierung und mit ihren Ressourcen, die sie da zur Verfügung stellt, das ist etwas, was uns echt fehlt. Und auch das, denke ich, ist da dann ein Mangel an Souveränität. Voilà, es gibt sicher noch viele andere Stolpersteine, ihr werdet auf den einen oder anderen selber noch kommen und ich gelange an ein Ende meines Referats. Ich glaube, das ist ein langer, ein iterativer Prozess. Ich denke, er ist unvermeidbar, wenn wir tatsächlich in unsere Digitalisierung selber gestalten wollen. Ich bin froh, bietet die EU den Plattformen den Stil, auch wenn es vielleicht nicht immer nach der besten Kunst des Verhandelns oder Regulierens ist, aber ich denke, wir als Schweiz profitieren davon. Ich denke, wir haben grundsätzlich als Land gute Karten, aber ich denke, wir müssen die noch besser ausspielen. Und damit habe ich, glaube ich, ja, ein bisschen überzogen, etwa 3-4 Minuten geschlossen. Vielen Dank.
Super, vielen Dank.
Ja. Kannst du dir ein bisschen gemütlicher machen?
Sehr gut.
Gut, vielen Dank. Das war sehr spannend und sehr viele Informationen. Vielleicht eine Einstiegsfrage, die ich hätte, wäre, was sind alles diese Pfeiler, auf denen diese digitale Souveränität idealerweise steht? Also du hast ja bis jetzt eigentlich die Verwaltung und den Staat erwähnt und dann so ein bisschen in passing, wir müssen Unternehmen müssen bessere Vorschriften haben und wir müssen und ein bisschen die Schulkompetenz. Aber es würde mich trotzdem interessieren, was sind so diese Pfeiler? Weil ich schon auch denke, dass mit der Kompetenz zieht sich durch alle Ebenen irgendwie durch.
Also ich weiß nicht, ob ich dir 3 Pfeiler habe, ob es eine endliche Anzahl an Pfeiler sind, aber 3 sind in der Regel gut, weil dann steht es nicht schlecht. Also du sprichst es selber an, ich meine die Frage des Wissen, was abgeht, Wissen, wie das funktioniert, ich meine, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Natürlich muss ich nicht wissen, wie ich jetzt irgendein, was weiß ich, ein JSON-Päckchen bearbeite. Ich muss nicht entwickeln können. Die Kids müssen nicht entwickeln lernen. Vielleicht nicht, aber das halte ich nicht für das Zentrale. Weil es stellen sich ganz, ganz große Fragen rund um die Digitalisierung. Das ist gesellschaftlich so relevant. Und da braucht es einfach eine größere Reflexion, ein größeres Verständnis und wegkommen vom reinen, kann ich Excel bedienen. Man macht ja das heute zum Glück nicht mehr so in der Schule. Aber lange war es das. Ich kann nicht die Tools bedienen, das muss ich lernen. Oder? Aber die Frage ist eine ganz andere. Nämlich, was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Und diese Auseinandersetzung, die machen wir zu wenig seriös. Wir haben vielleicht auch nicht die Kompetenzen und nicht die Kultur dazu. Beim Geld machen wir das immer. Geld ist ein Dauerthema. Da haben wir überall, da kam ganz, ganz... Aber ich meine, so etwas wie Digitalisierung. Gut, ich würde dann sagen, nachhaltige Entwicklung gehört auch noch dazu. Dann einige Themen, aber wir brauchen einfach eine viel aufgeklärtere Gesellschaft, damit wir diese Probleme lösen können, weil die sind groß. Also das, die Frage der Kompetenz ist sicher das eine. Und dann das andere ist, also ich meine, das Physikalische, oder? Ich meine, Jurisdiktionen sind nun mal territorial. Also bei aller Virtualität, am Ende des Tages stehen Server irgendwo, hängen Kabel irgendwo, kommt irgendwo Energie her. Und ich meine, das sieht man bei der Energieproduktion. Jetzt seit dem Ukraine-Krieg auch diese Frage, ja, was ist, wenn wir diese Rohstoffe nicht haben? Also die Frage, dass das physikalisch ist, ist sicher zentral. Und dann vielleicht so ein bisschen, dass das Dritte ist die tatsächlichen Rahmenbedingungen. Was geben wir uns für Regeln vor, oder? Also die quasi aus der Kompetenz raus dann irgendwie in gescheite Politik münden müsste. Das habe ich jetzt aus der Hüfte gemacht, hier 3 Pfeiler fabriziert, aber ich würde meinen, das deckt das eine oder andere, glaube ich, schon ab. Oder hast du dich auf eine Definition bezogen, die 3 Pfeiler hat der digitalen Souveränität?
Nein, ich habe mich einfach gefragt, ich denke, also genau wegen dem Kompetenzthema, eines der, also ich denke, die Schweiz oder so, wie ich zumindest oft das politische Denken ein bisschen verstehe, geht es ja auch darum, dass man immer so denkt, die Privatwirtschaft erstens kann sehr vieles besser lösen als der Bundesrat oder die Politik. Und man muss gewisse Sachen nicht unbedingt verstehen, sondern man kann sehr viel Kompetenz auch auslagern. Und wie man jetzt auch gesehen hat mit dem riesen Hacking-Angriff, wo ja eine Firma den Zuschlag erhalten hat, wo man nicht genau verstanden hat, warum eigentlich die, habe ich mich schon auch gefragt, braucht es nicht eventuell auch ein Umdenken im schweizerischen politischen Denken, dass man auch einfach, dass es für gewisse Fragen, zumindest im digitalen Raum, nicht mehr reicht, einfach die richtigen Akteure zu identifizieren und das auszulagern, weil all diese Dimensionen so eng miteinander verknüpft sind, dass man gar nicht den richtigen Wettbewerb auswählen kann, wenn man nicht weiß, wie das alles zusammenhängt.
Das ist ein absolut wichtiger Punkt.
Und weniger eine Frage, Entschuldigung.
Ja, nein, aber ich möchte es noch gern verstärken. Also ich finde, im digitalen Zeitalter muss der Staat die Fitness entwickeln, seine hoheitlichen Aufgaben in kompletter Kontrolle, sei das mit irgendwelchen Dingen, die er dazu nimmt, aber er muss das von A bis Z beherrschen können und sich nicht verlassen müssen auf ein KMU, das irgendwie das die Jira seit 4 Jahren nicht mehr updated hat. Also einige von euch kennen wahrscheinlich Jira. Ich meine, das ist eine Katastrophe, wenn sich der Bund in seinen hoheitlichen Aufgaben auf solche Dinge verlässt. Ich meine, das ist ein komplett falsches Staatsverständnis. Ich finde und plädiere dafür, dass der Staat tatsächlich sich auf die hoheitlichen Aktivitäten fokussieren soll, auch nur das tun soll, aber mit einem digitalen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und einer digitalen Kompetenz, dass er nicht dauernd irgendwie sich vorschreiben lassen muss von den Unternehmen, weil es ist eigentlich noch schlimmer, oder? Weil EID, erinnert ihr euch vielleicht erinnert ihr euch an dieses Referendum? Da kam Maurer und sagte, ja, wir können das gar nicht. Wir können das gar nicht. Ja, Moment jetzt mal. Ihr könnt nicht hoheitliche Aufgaben, die eure ureigenste Raison d'être ist, könnt ihr nicht selber. Also ihr könnt das nur andere können das für euch. Also das ist eine Bankrotterklärung. Und dagegen müssen wir echt arbeiten. Und ich plädiere dafür, einfach mehr digitale Fitness, mehr auch wirklich eigene Entwickler in der Verwaltung, und wenn es dann eben Open-Source-Communities sind, dann kommt das eine eigene Dynamik. Ich arbeite an dem, dass der Bund, dass die Verwaltung, die Kantone wirklich ihre hoheitlichen Aufgaben weitgehend selbstbestimmte bewältigen können. Das wäre mein Take da.
Ja, vielleicht da ein bisschen anschließend, oder generell hätte ich meine Frage gehabt, ja, wie sind wir überhaupt jetzt in diese Situation gekommen? Also am Anfang hast du ja die schönen Beispiele und auch nicht so schönen Beispiele gezeigt mit dem extrem krassen Verhältnis, wer wie viel Geld hat oder erwirtschaftet, sage ich jetzt mal. Ja, da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, ist das einfach die Marktlogik? Der Stärkste setzt sich durch und in diesem Fall der Winner takes it all. Oder haben wir als Gesellschaft oder die Politik irgendetwas verschlafen, sind irgendwo mal falsch abgewogen?
Ja,
ich kann sagen, vielleicht lohnt sich vielleicht nicht mehr zurückzuschauen, aber es ist schon noch interessant. Man kann ja dann lernen, oder?
Also, woher man kommt, das hilft ein bisschen besser, um zu wissen, wo man hinläuft. Also wie geht das Bomo? Nein, also ich meine, aus einer Schweizer Perspektive ist es ein bisschen einfach zu beantworten. Wir spielen da einfach keine Rolle, oder? Also wir haben ja diese Unicorns, diese Einhornfirmen, die kommen nicht aus unserem Land, aus unserem Kulturkreis, die meisten auch nicht aus Europa, sind tatsächlich fast alles, außer vielleicht SAP oder so, sind alles amerikanische Big Tech Konzerne. Und da herrscht einfach eine andere Kultur. Ich finde eine Kultur, die, ich bin kein Einhorn-Fan, ich bin mehr der Zebra-Fan, weil wir brauchen nicht diese gigantischen Moloche, die Kräfte entwickeln, die ganze Staaten übersteuern. Das ist einfach brandgefährlich. Aber ich meine, ich hatte diese Diskussion auch schon im Bundeshaus mit Kollegen geführt, mit Liberalen, wo ich dann gefragt habe, stört dich das nicht, wenn so viel da irgendwo sich kumuliert? Und nein, das stört nicht, weil das ist ja einem unternehmerischen irgendwas wahnsinnig Genialem geschuldet, dass das halt und das darf dann die Konsequenz sein. Also da kollidieren tatsächlich Vorstellungen, weil im Prinzip ist es ja nicht nur ein Problem jetzt für unsere Souveränität, es ist auch ein höchstgradiges eine höchstgradige Wettbewerbsverzerrung. Und das Problem ist, diese Monopole aufzuschlagen. Im Moment läuft auf Arte ein spannender Dokumentarfilm über die Rockefellers, Carnegies, JP Morgan Chase. Und so, ich meine, vor 100 Jahren waren das ähnlich gigantische Kolosse. Und die musste man zerschlagen. Ich befürchte ein bisschen, dass das nicht passieren wird, weil China wird ihre Vorschlaghammer nicht zerschlagen. Oder? Und die Amerikaner werden deshalb, das ist meine These, Beißhemmungen haben, die eigenen Hämmer dazu zu zerkleinern. Und das befürchte ich, dass das nicht gemütlicher wird in Zukunft.
Ja, es ist ja nicht unbedingt so, dass die Europäer oder die Schweizer gar nicht können. Also jeder hat wahrscheinlich etwa 3 oder 4 verschiedene Messaging-Apps auf seinem Telefon. Und wenn es gut geht, ist eine davon eine Schweizer. Aber es ist halt für die meisten die kleine oder die Randerscheinung. Also technologisch gesehen ist ja nicht schlechter oder wahrscheinlich nicht schlechter oder vielleicht sogar besser, aber wieso verwenden wir am Ende das große amerikanische?
Wir haben mit MP3 damals auch nicht den besten Komprimieralgorithmus genommen, sondern einfach den, der sich durchgesetzt hat. Und ich meine, heute versuch mal zu existieren ohne WhatsApp. Ich versuche es, ist saumühsam.
Ja, ich kenne es.
Aber es ist eigentlich doof. Ich meine, früher, gute alte Zeit, ja, aber musste ich mich nicht darum kümmern, was das Gegenüber für eine App hat, um eine Message zu erhalten. Das war ein offener Standard, alle haben sich daran gehalten. Gut, jetzt mit den ganzen kryptografischen Verfahren ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, irgendwie von Signal nach Threema, kompliziert, aber ich glaube, das wäre lösbar. Ich denke, es ist wirklich die Frage, welche Marktlogik wollen wir zulassen? Und ich halte beispielsweise WhatsApp als eine massive marktverzerrende Instanz im Messaging. Ich meine, das ist ja schlimm, oder? Aber das lassen wir zu und man hat, glaube ich, auch nicht den Willen und den Biss, das aufzubrechen, außer vielleicht eben die EU, die macht jetzt da echt ein bisschen Druck. Und ich denke, was die Schweiz immer gut kann, ich meine, coole Dinge kommen aus der Schweiz, Kryptografie, auch in KI haben wir spannende Kompetenzen oder jetzt dieses Routing-Protokoll, das Cyan, ich meine, das ist fantastisch. Wir haben ein bisschen dann eher Mühe, das zu allgemein gut zu machen. Da sind dann eben die Amis immer so stark.
Ja, uns zu vermarkten und zu präsentieren. Das ist nicht so die Schweizer Stärke.
Genau.
Aber vorhin, wenn wir bei den Messaging-Apps bleiben, kurz, oder dort wird es angesprochen, die Interoperabilität. Scheint dort oder ist so eine Idee, wie man das aufbrechen könnte. Aber ob es Ich weiß nicht, ob du dazu etwas sagen kannst, willst, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich am Ende der Weisheit letzter Schluss ist, weil wir haben etwas Interoperables, das heißt E-Mail. Und das funktioniert noch genauso wie 1990. Also wenn alle mit allen können müssen, dann muss man immer auf den schlechtesten und langsamsten Rücksicht nehmen. Also
gut, ich würde jetzt einfach hier... Ich würde Interoperabilität breiter fassen, oder? Ich meine, ja, das stimmt, das ist ein offener Standard. E-Mail wird es wahrscheinlich noch länger geben, als wir heute denken, oder? Weil Dinge, die schon lange da sind, haben die Tendenz, noch viel länger da zu bleiben. Also würde ich nicht so schnell tot sehen. Aber Interoperabilität in einem, sagen wir, generelleren Begriff meint für mich vor allem, dass das Dinge miteinander verhängen zu können und nicht von einem Monolithen abhängig zu sein. Diese API-Motion, die ich euch gezeigt habe, also diese Schnittstellen, diese API-First-Strategie, die habe ich durch die Kommission gebracht, damals, als wir das SAP-Upgrade für eine halbe Milliarde SAP-Upgrade beschafft haben. Und ich habe gefunden, aber Moment mal, ich habe da gefunden, das geht doch nicht, weil... wenn ich dann ein Ding habe, oder von SAP, Uli Maurer hat gesagt, dann haben wir eine Standardsoftware und wir machen alles mit dem. Dann wird alles billiger, kostet 300 Millionen weniger. Alles kostet immer 300 Millionen weniger, wenn man keine Ahnung hat. Diese Zahl kommt oft vor, die hat auch Keller Sutter gebracht. Das EID, wenn wir das nicht machen, kostet es 300 Millionen mehr. Müsst ihr euch mal achten. auf jeden Fall, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wo waren wir? Wegen den
SAP.
Genau, wegen dieser SAP-Beschaffung, da ist mir irgendwie ein bisschen kalten Rücken runter, oder? SAP hat gesagt, liebe Eidgenossenschaft, ihr habt noch 3 Jahre und dann schalten wir ab. Und hier kostet es eine halbe Milliarde. Oder einfach so, Hilfe. oder alle irgendwie Panik pur, aber dann hat dann SAP gesagt, nein, nein, ist doch noch 2 Jahre länger und so, so ein bisschen, aber eigentlich hast du keine Wahl, oder du wirst an die Wand getrieben. Und ich habe dann da in der Kommission, habe ich dann gesagt, liebe Leute, machen wir uns bereit darauf, dass wir in 10 Jahren beim nächsten Zyklus nicht wieder die gleiche Situation haben. Und das haben wir dann, wenn wir jede einzelne Funktionalität, sagen wir, Stunden aufschreiben, Spesen einreichen, was weiß ich, dass wir das managen und jeweils die guten Dinge nehmen und nicht eins vom Monopolisten, das dann zudem so schlecht ist, das ist die neueste News, dass die Spesen gar nicht mehr eingereicht werden, weil es so schlecht ist.
Gut, dann hat der Bund am Ende auch 300 Millionen
gespart. Genau, aber es gab viel aus.
Aber ob es am richtigen Ort gespart war. Ja, das bringt mich ein bisschen auf den Punkt, von wegen Interoperabilität und Unabhängigkeit wird immer Open Source gebracht, Public Money, Public Code, das ist gesagt. Spielt jetzt ein bisschen, wie sagt man?
Genau.
Ist nicht so, dass ich das jetzt nicht auch unterstützen würde, die Open Source Strategie, aber trotzdem sage ich jetzt mal so, ja, wenn alles Open Source ist, dann ist ja alles gratis, dann kann das ja jeder kopieren und wer hat dann überhaupt noch Interesse, da, wenn man nicht mehr Geld verdienen kann? Oder stell dir mal vor, die Schweiz entwickelt etwas und dann kommt irgendein Land, fügt mir hier ein und kopiert das und dann haben wir so quasi für Deutschland oder für irgendein anderes Land Software entwickelt. Das kann doch nicht sein mit unserem Geld, verstehst du? Also
ich finde, du sprichst einen heiklen Punkt an, weil es ist tatsächlich so, dass zu viele profitieren und zu wenige beitragen in vielen Open-Source-Communities. Und da spreche ich vor allem von den Großen, die zu viel profitieren und zu wenig beitragen. Das ist ein Problem. Ich meine, ihr erinnert euch an Log4j oder irgendeine Library. Ich habe da mal so eine lustige Grafik gesehen, wo man quasi die ganze Welt-IT irgendwie und unten dran ist irgendein Developer in Nebraska, der irgendwie sein Ding irgendwie verpennt hat. Oder ich meine, das geht nicht.
Semikolon vergessen.
Und genau, und das ist wirklich gefährlich. Oder? Und da finde ich, dieses Open-Source-Ding, das ist nicht irgendwie so, ja, das ist nett für ein paar Nerds. Das ist eigentlich systemrelevant und wir sollten das als das verstehen. Und wir sollten verstehen, dass wir ein vitales Interesse haben, zu diesen Communities zu schauen und vielleicht ab und dann auch einfach zu helfen. Weil ganz vieles von kritischer Software basiert auf Open-Source, oder? Ich meine, Heartbleed, dieser damalige Hack war ja auch ein Open Source Hack, wo einfach die Ressourcen, man hatte nicht gesehen, zu wenig Hirne und Augen, die da drauf geschaut haben, das ist ein Ressourcenproblem und das finde ich, das müssten wir lösen, das ist wirklich nicht zulässig so. Hingegen, das andere Beispiel, das du gesagt hast, du kannst dir nicht vorstellen, wie der Bund putzstolz drauf war, dass die Österreicher den Covid-Zertifikate-Code übernommen haben, oder? Da war dann, wir haben das gemacht, also das war ein Boost, das war ein motivierendes Element. Den anderen, hey, nehmt's doch einfach, wir haben schon bezahlt, ich will gar nicht was machen mit dem Geld, das du mir gibst, weil bei uns, das verstehst du. Und das sehe ich hingegen gar kein Problem, im Gegenteil, sich gegenseitig bereichern.
Ja, also im Idealfall entwickeln dann das nächste Mal die Österreicher etwas und genau, die Schweizer kopieren es. Also dann ist es am Ende für beide günstiger geworden. Schade für die Informatiker, die kein Geld mehr dabei verdient haben, aber wenn es dafür besser ist und der Staat unabhängiger ist, dann würde ich das auch nicht dagegen wehren.
Auch nicht als Teufelsadvokat.
Ich habe noch, kann ich kurz hier einsteigen? Was mich interessieren würde, ist ein anderer Fehler der Schweizer Digitalstrategie, so scheint es ist zumindest, dass man die wichtigen Player in die Schweiz holt. Also dass man wie sagt, wir wollen so viele Technologieunternehmen wie möglich hier haben, dann machen wir uns zum Digitalstandort Schweiz. Wir haben Wissen, wir haben einen riesen, ich glaube der größte Campus von Google, also außerhalb von Mountain View ist in Zürich. Es gibt immer mehr Firmen, ich glaube auch am Seeufer, die IBM und so weiter, die Gebäude aufkaufen. Da würde mich auch interessieren, ist das etwas, was in dein Bild von digitaler Souveränität passt? Findest du, das ist eine gute Strategie oder sollten wir viel mehr auf unsere eigenen Unternehmen und Talente setzen?
Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Das wird aufgezeichnet.
Wir können sonst dann nochmals.
Nein, ist schon gut. Nein, also ihr habt ja rausgehört, ich bin kein großer Fan von diesen oligopolistischen Strukturen, weil die sind einfach, das ist zu groß, zu mächtig und du wirst ausgedribbelt. weil die haben einfach zu viel Macht. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Deshalb, also ob sich dann jetzt Google in München oder in Zürich ansiedelt, macht dann den Braten nicht feiß, weil diese Firma existiert und sucht sich irgendeinen Hauptsitz. Sie sucht sich den vielleicht nicht ganz zufällig in der Schweiz, weil wir halt einfach auch die fantastischen technischen Universitäten haben und man da relativ freizügig dann diese Menschen zu sich nimmt, oder? Also das ist dann, wir haben ja auch hier ein Office mit meiner Firma in Zürich und das ist knallharte Konkurrenz und die haben ein Portemonnaie, da können wir nicht mithalten. Also da gibt es schon Verwerfungen, oder? Also das treibt die Preise hoch, das macht das Ganze ein bisschen anstrengender und ich weiß nicht, ob Google genug Steuern zahlt in Zürich, das stelle ich jetzt mal als Frage dahin. Mhm. Aber als KMU hat man in der Regel keine Steuerdeals, als Großkonzern schon. Weil es ist extrem Prestige, eben so eine Firma. Ich will jetzt hier diesen Leuten keinen, ich meine, ich kenne ja alle, ich kenne nicht alle Sugler oder wie sie heißen. Aber ich sehe da einfach, das ist einfach gesellschaftlich nicht ganz einfach zu verdauen. Aber es ist, man macht das gern, weil das haben die RegierungsrätInnen gern, da so eine Ansiedlung, ganz stolz und so. Aber das wirkt, oder? Das wirkt auf den Standort und wahrscheinlich nicht nur positiv.
Und wenn wir vielleicht gerade noch bei diesen Unternehmen bleiben, einerseits die Schweiz reguliert ja nicht gerne proaktiv. Man schaut gerne so ein bisschen, was passiert und dann reagiert man darauf. Und ich denke genau, beispielsweise in den USA sieht man, dass sehr viele, ich würde sagen, ein nicht geringer Teil des Marktwertes von beispielsweise Amazon wurde ja über Convenience hergestellt. Also dass man sagt, man kreiert eigentlich ein Angebot, das relativ künstlich geschaffen wird. Es ist nicht profitabel. Man kann etwas bestellen am nächsten Tag oder am gleichen Tag ist es zu Hause. Die Leute gewöhnen sich daran und dann ist es zu spät, oder? Wenn man das ihnen wegnehmen will, dann gibt es Aufstände und alle beklagen sich. Und da habe ich mir oft überlegt, wie funktioniert das in der Schweiz? Weil die Schweiz ist ja eigentlich so wirklich nicht so proaktiv, wie man das der EU gerne vorwirft, dass man sagt, okay, wir regulieren nicht etwas, was noch nicht hier ist. Wenn wir aber Amazon Prime beispielsweise hätten, Same-Day-Delivery und so weiter, was auch einen Riesenstress auf unsere ganze lokale Infrastruktur mit sich ziehen würde, wie reagiert die Schweiz auf solche Herausforderungen? Können wir das überhaupt?
Ja, also der Vorteil, den ich meistens als Nachteil sehe, eine Insel zu sein mitten in Europa, macht, dass wir gewisse Dinge nicht so ganz gleich abbekommen, wie vielleicht der Wirtschaftsraum EU, oder wo diese Dinge dann auch über einen Leist dann plötzlich für alle gelten. Mhm. Und die Schweiz hat ja immer so ein bisschen die Situation, dass das irgendwie nicht so klar ist oder dass man sich nicht anstrengen mag, für ein so kleines Land diese Probleme zu lösen. Oder das lässt er dann besser irgendwie links liegen. Also ich denke, könnte schon sein, dass wir ab und zu so Situationen haben. Das sieht man sicher im Finanzmarkt, auch so in Payment-Geschichten, dass da nicht schneller die großen Player diesen Markt übernommen haben. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir einfach eine Insel sind, ein relativ kleines Land. Das ist so das eine. Das andere: auf der einen Seite sind wir ein ultraliberales Land, also wir lassen sehr, sehr viel zu. Generell, also wir warten lange, bis wir irgendetwas regulieren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, haben wir vielleicht auch etwas wegen der Größe, vielleicht auch etwas wegen der regionalen und sprachlichen Vielfalt, eine nicht so schlechte Grundkultur, weil wir müssen irgendwie miteinander, wir sind uns das gewohnt, oder? Mit den Romas, mit den Ticinesi. Und wir haben vielleicht da wage ich mich jetzt auf spekulatives Terrain, aber ich glaube, die Schweizer so ein bisschen, ja, da rieche ich jetzt den Bratenkultur, die hilft vielleicht gewisse Dinge ein bisschen runterzudämpfen. Aber nein, mit Gesetzen machen wir es oft nicht oder erst sehr spät, vielleicht manchmal auch zu spät. Aber manchmal auch dann nicht schlecht. Ich meine Blockchain. Wir haben Blockchain in einen rechtlichen Rahmen gebracht in der Schweiz. Und das auf eine Art und Weise, das ist eben lustig, das ist gerade umgekehrt, oder? Bei KI sagt man Hilfe, nicht regulieren überhaupt, das darf man gar nicht und so, weil man muss jetzt Innovation. Bei Blockchain war es genau die umgekehrte Erzählung. Wir müssen jetzt Rechtssicherheit schaffen, das ist spannend für Unternehmen. Und dann hat man vor ein paar Jahren, wir haben das verabschiedet, glaube ich, vor 2 Jahren, ich war da in der Kommission dafür, Blockchain angepasst, reguliert, aber auf eine wirklich spannende Art, wie die Schweiz reguliert, indem wir nämlich nicht ein Blockchain-Gesetz gemacht haben, sondern gesagt haben, Moment, auf einer Blockchain habe ich Währungsähnliches, Aktienähnliches, Vertragsähnliches, ist einfach eine technologische Umsetzung von Dingen, die wir kennen. Dann haben wir 10 bestehende Gesetze angepasst um die Charakteristiken von Blockchain. Und solche Dinge finde ich dann wieder cool in der Schweiz. Also die Schweiz reguliert, wenn sie es macht, recht ziemlich intelligent, wohingegen da kommt dann eben oft auch auf dieses EU-Bashing her, oder da gibt es dann eben das KI-Gesetz und das Blockchain-Gesetz und das dann alles wird dann für einmal auf ein Ding, aber es ist dann nicht so handlich, weil wenn das ein bisschen ändert, ja, aber passt das noch und so, und die Schweiz macht das grundsätzlich nicht schlecht. Aber sonst, ja, man darf nicht vergessen, dass wir ein wahnsinnig liberales Land sind.
Mhm. Vielleicht wir haben jetzt oft davon gesprochen, was nicht so gut ist, was schwierig ist oder wie wir es besser machen können. Hier wäre noch eine Frage, weißt du dann ein Ort, ein Land, eine Stadt oder so, bei der du sagen würdest, doch, die hat digitale Souveränität oder das hat digitale Souveränität geschaffen oder geschafft? Ja, im schweizerdeutschen Sinn geschafft, also nicht erschaffen. Also,
ich erreicht es.
So müsste ich sagen, ja.
Also ich muss sagen, ich bin nicht so wahnsinnig gut belesen und informiert über all die internationalen Kontexte, wie das jedes Land für sich macht. Ich meine, ein Beispiel, das immer wieder zitiert wird, ist natürlich Estland. Da muss man einfach sehen, was die Geschichte ist von Estland. Oder? Im Gegensatz zu einer Schweiz hatten die keinen Staat, der funktionierte. Die mussten den von null aufbauen. Und ein paar Jahre später wurden sie noch an die Wand gehackt von den Russen. Die waren richtig so durchgeschüttelt, digital. Und die haben dann, glaube ich, ein paar Dinge verstanden, weil es einfach sehr, sehr schmerzhaft war. Oder? Und diese Schmerzen, diese Leiden haben wahrscheinlich wir in der Schweiz einfach so noch nicht erlebt. Oder was das bedeutet, wenn einfach die Institutionen nicht funktionieren, weil die Digitalisierung nicht tut. Oder? Und ich denke, da bin ich überzeugt, das wird kulturell einen Einfluss gehabt haben auf die Leute da. Die haben eine andere Sensibilität. Bei uns, oder ich sehe das im Bundeshaus. Das Bundeshaus ist für mich ist exemplarisch. Wir machen da eine höchst komplexe Arbeit mit diesen zwei Kammern, also wirklich und den Kommissionen. Es ist unglaublich, wie das abgeht. Ich komme eben wie gerade aus den Budgetberatungen. Das ist ein heilloses Koordinationsding eigentlich. Aber das machen wir seit Jahrzehnten, schon über 100 Jahren mit Papier. Heute nicht mehr unbedingt mit Bleistift, aber mit einem Drucker. Aber das machen wir schon so lange und das funktioniert einfach. Und die Schweiz hat in vielen Bereichen eigentlich gar keinen Druck. Wieso sollte ich das ändern? Weil es funktioniert und es funktioniert verdammt gut. Leider, oder? Weshalb dann die digitale Lösung, die man von ihnen abverlangt, dann halt eine Güte hat, die eine andere ist als der Papieren.
Ja, dann
ein bisschen nett zu sagen.
Wir nähern uns, glaube ich, ein bisschen dem Ende der Streamzeit und ich glaube, das war eine sehr passende Frage, wie von wegen deiner
Ambitionen. Ist jetzt eigentlich ein guter Übergang, genau. Also,
die möchte ich gerne noch hören, ja.
Genau, also im Bundesrat gewählt. Erstes Mandat, digitale Souveränität. Was wird als erstes umgesetzt?
Ich war vorbereitet, ich habe die Frage aber kurz vor diesem Hearing bekommen. Ich konnte mich dann trotzdem nicht richtig entscheiden, was ich sagen würde. Also einfach schon nochmal einen Schritt zurück. Wir sind in einer Zeit existenziell bedrohlicher Ökokrisen. Die Klimaerhitzung, der Biodiversitätsverlust, ich meine, das ist wirklich das ist ernst, das wird richtig wehtun, das müssen wir bewältigen. Wir haben geopolitische Verwerfungen, wie wir schon lange nicht mehr erlebt haben. Es ist wirklich eine gefährliche Welt, in der wir drin leben. Wir werden ganz vieles bewältigen müssen. Und ich sehe die Digitalisierung als ein wirklich cooles Mittel zum Zweck, um diesen Umbau zu realisieren. Oder wenn ich denke, das Internet ist das beste Beispiel, Wikipedia ist das beste Beispiel, Zusammenarbeitsformen, die wir durch das Internet, durch die Digitalisierung entwickelt haben. Ich meine, das ist fantastisch und solche Dinge, solche Werkzeuge brauchen wir, um diese Welt von morgen zu bauen. Und ich glaube, ich glaube, mein erster Akt wäre, dieses Verständnis dem Albert, dem Guy, dem Karin und den allen irgendwie versuchen, die da irgendwie mitzunehmen. Also so schwierig, wie das jetzt irgendwie tönt, aber ich tue noch gerne so Leute überzeugen. Und wenn man dann in einem kleinen
Das wäre College in der Schule oder das wäre ein bisschen konkreter?
Ich glaube, im Bundesratszimmer.
Nein, ich rede vom Bundesratszimmer. Okay. Wirklich, okay. Also auf der eben am besten im Schulreisli oder beim Bierchen oder so. Weil, ich meine, wir müssen hier, das geht hier um Sensibilität. Du kannst nicht kommen mit, jetzt haben wir diese Lösung, müssen wir das machen und kommt alles gut. Es geht wirklich darum, wir brauchen da ein Verständnis. Und eben genauso sehr natürlich für nachhaltige Entwicklung. Mhm. Weil diese Dinge, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Es ist kein Selbstzweck, aber es ist ein fantastisches Mittel zum Zweck. Das wäre mein erster Akt.
Super.
Gut, dann ist jetzt quasi der Schlussakt für das Streaming-Publikum. Ihr dürft nachher gerne hier noch weitere Fragen stellen. Ich möchte euch aber noch mitgeben, wann und wie und wo wir uns wiedersehen könnten. Das wäre zum Beispiel am 21. Dezember in der Bitwäscherei. Machen wir einen Jahresrückblick und Ausblick. Vielleicht im kleineren Rahmen. Dann im sehr großen Rahmen sind wir am Freitag, 1. und Samstag, 2. März im Casino Theater im Winterkongress. In Winterthur, dort haben wir den Winterkongress. So. Im Moment läuft noch der Call for Participation. Wenn ihr gerne dort etwas zu sagen habt oder sagen möchtet, dann freuen wir uns über eure Eingaben noch bis 3. Dezember, wenn es mir richtig ist. Dann ab Mitte Dezember sind dann die Tickets, sollten die Tickets für die normalen Kongressbesucher verfügbar sein. Hier wieder für einen nächsten netzpolitischen Abend sind wir dann am Donnerstag, 1. März. Auch außerhalb von diesen Veranstaltungen können wir gerne miteinander in Kontakt bleiben. Ein guter Anlaufpunkt ist die Webseite digitalegesellschaft.ch. Es gibt einen monatlichen Newsletter. Der QR-Code führt euch direkt zur Newsletter-Anmeldung. Wir haben einen spannenden Podcast, den Netzpodcast, der, glaube ich, alle 2 oder 3 Wochen erscheint. Wir haben weitere Treffen, monatliche Mittagessen, sind auch auf Social Media mehr oder weniger präsent auf den verschiedenen Kanälen. Es sollte für jede und jeden etwas dabei sein. Und für die digitale Gesellschaft noch nicht so gut kennen oder sonst gerne mehr wissen möchten, was wir tun, haben wir im Moment eine Jahresendkampagne, die heißt auf Schweizerdeutsch Digitale Gesellschaft Kensch. Also wer uns noch nicht so gut kennt, das ist jetzt der Moment, um uns kennenzulernen. Jedes Wochenende gibt es dort einen neuen zusätzlichen Eintrag, wo wir etwas über uns erzählen. Und selbstverständlich auch noch die Gelegenheit, euer restliches Jahresbudget, das ihr noch habt, für Spenden auszugeben. Dann bleibt mir nur noch euch allen hier zu danken, selbstverständlich dem Stream-Publikum oder denen, die das in ferner Zukunft auf der Aufzeichnung sehen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und dir, Gerhard, fürs Herkommen heute Abend.
Trotz voller Agenda. Danke für die Einladung. Vielen Dank.